Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Ordnung ist doch was Schönes, ja? Manche sagen ja, Ordnung ist das halbe Leben, aber die andere Hälfte ist viel interessanter, weil man immer wieder was Neues findet, ne? Aber es hat schon so was Gutes, wenn die Sachen geordnet sind. Und manchmal sind wir auch dabei, Menschen zu ordnen, Menschen einzuordnen und sagen, ach ja, der ist so und so gekleidet, also ist er einer von denen. Manchmal ist es ja ganz praktisch, da haben die Leute eine Uniform an, da weiß man, aha, das ist ein Polizist und das ist ein Soldat. Ja? Da haben die ja deswegen die Kleidung an, damit man sie einsortiert. Aber manchmal tut man das auch aufgrund von irgendwelchen Anzeichen, dass man Leute in Schubladen sortiert. Da fühlen wir uns wohl, wenn jeder seine Schublade hat. So ist es auch unter den Völkern. Israel, das Volk Gottes, das erwählte Volk Gottes, hat also gesagt, wir sind das von Gott erwählte Volk und die anderen sind die Heiden, die Völker. Die Heiden, die wohnen in Nordamerika und Südamerika, in Afrika, Australien und in Asien und in Europa sowieso. Und wie, das ist ja nicht nur einfach so wertneutral, dass man sagt, okay, es gibt jetzt grüne und rote Autos, sondern es klingt ja oft eine Abwertung mit. Das wird besonders deutlich bei den Griechen, ja, die hatten nämlich auch diese Einteilung. Da gab es die Hellenen, die Griechen, und des anderen waren die Barbaren, die Ungebildeten. Um das deutlich zu machen, wir werten auch, wenn wir Leute sortieren. Das war in Israel so, man hat von Heiden nicht einfach so geredet, naja, das sind halt Leute aus anderen Völkern, sondern es war schon, wir sind ja, und das sind ja bloß Heiden. Sie waren für manche fromme Juden ganz knapp über den Tieren angesiedelt. Und von daher müssen wir auch verstehen, was es jetzt bedeutet, wenn im Neuen Testament wir immer wieder lesen, dass Gott sagt, da gibt es keinen Unterschied. Für uns ist das heute nicht weiter mehr so dramatisch, weil wir uns ein bisschen daran gewöhnt haben. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel lesen in Galater 3, durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr mündige Kinder Gottes geworden. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft wurdet, habt euch mit Christus bekleidet. Da gibt es keine Juden oder Nicht-Juden mehr, keine Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen, denn in Christus seid ihr alle zu einem geworden. Wenn ihr aber Christus angehört, seid ihr Abrahams Nachkommen und habt Anspruch auf das zugesagte Erbe. Glaube ist auch hier wieder das Thema. Glaube, und man muss es immer wieder dazu sagen, weil in unserer Kultur in Deutschland Glaube heute weitgehend gleichgesetzt wird mit so einem Gedankenexperiment. Ja, stell dir mal vor, es wäre so und so, und dann ist das Glaube. Glaube ist ein Gedankenexperiment, eine Weltanschauung, und wer also ein gewisses Glaubensbekenntnis aufsagen kann, ist oft überzeugt, er glaubt. Dabei ist Glauben eigentlich mehr. Glaube ist, dass man etwas nicht nur so zur Kenntnis nimmt, sondern wirklich ernst nimmt. Ernst nimmt in dem Moment, in dem Sinne, dass man sagt, ich verlasse mich darauf. Ernst nehmen, auch wenn es meiner Wahrnehmung vielleicht überhaupt nicht entspricht. Und wenn Jesus zu einem Gelähmten sagt, steh auf, und er glaubt dem, was Jesus sagt, dann widerspricht das all seiner Erfahrung, dass er noch nie laufen konnte und seine Beine ihn nie getragen haben. Aber wenn Jesus ihm sagt, steh auf, und er glaubt dem, dann macht er das und macht dann die Erfahrung, ha, funktioniert. Ernst nehmen, also auch in Anspruch nehmen und konsequent danach handeln. Und so lesen wir hier in Galater 3, wenn ihr Christus angehört, wenn ihr Christus gehört, so seid ihr Abrahams Nachkommen. Abrahams Nachkommen, das heißt, hineingenommen in dieses Rettungsangebot. Also es wird hier nicht einfach gesagt, okay, diese Unterschiede, die es so gab im Alten Testament, da sind hier die Israeliten und da sind die Heiden, das zählt jetzt nicht mehr, tun wir mal so, als gäbe es diese Unterschiede nicht mehr, sondern hier geschieht eigentlich noch mehr. Da heißt es, ihr seid hineingenommen in diesen Zustand. Ihr seid jetzt hineingenommen in diesen Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Sozusagen eingestiegen in ein Rettungsboot, das ihr nicht selber gebaut habt. Hineingenommen, hineingeschlüpft in den Glauben, in den Bund, in das, all das, was Gott Abraham versprochen hat. Glauben heißt, ich begebe mich dort hinein. Und es gilt jetzt für mich das, was Gott Abraham versprochen hat. Das befreit uns auch aus diesem komischen Denken, als hätte Gott irgendwo Abraham oder Israel was weggenommen, um es jetzt uns zu geben als Gemeinde. Nein, wir sind sozusagen hineingestiegen in dieses Boot, das es gab schon und das Gott nicht leckgeschlagen hat, sondern gesagt hat, das ist jetzt eure Rettung. Das ist euer Bund, in den ihr jetzt auch mit hineingenommen seid. Glaube verbindet. Dieser Glaube verbindet mit, einmal verbindet er natürlich mit dem Retter, der uns gerettet hat, Jesus Christus. Dieser Glaube verbindet aber auch mit anderen Geretteten. Er verbindet mit denen, die auch die gleiche Rettung entdeckt und angenommen haben. Er verbindet in Dankbarkeit, gemeinsam diesem Retter dankbar zu sein, Jesus, der sich gegeben hat für uns. Er verbindet in der gemeinsamen Erfahrung, dass wir alle wissen, wir haben es nicht erarbeitet, wir haben es nicht verdient. Wir kriegen die Rettung in Jesus nicht als Orden für gute Leistungen angeheftet, sondern wir bekommen diese Rettung, weil Jesus sie für uns erworben hat. Verbinden ist aber auch der gemeinsame Auftrag, ja, verantwortlich zu sein für die, die diesen Retter noch kennenlernen sollen. Deswegen ist dieses Boot, in das man eingestiegen ist, wenn man an den Glauben an Jesus gekommen ist, ist dieses Boot ist zugleich ein Rettungsboot, in dem nicht nur wir Platz haben. Dieser Glaube verbindet. Er ist verbindend. Er ist kein Verdienst, sondern eine einzigartige Chance. Und jetzt ein zweiter Bibelabschnitt dazu, Kolosser 3. Was gehört nun dazu, was verbindet uns jetzt in diesem gemeinsamen Boot? Kolosser 3, Abvers 11. Dann kommt es nicht mehr darauf an, ob ihr Juden oder Griechen seid, beschnitten oder unbeschnitten, ob euer Volk zivilisiert oder primitiv ist, ob ihr Sklaven oder freie Bürger seid. Entscheidend ist allein, ob Christus in uns lebt und alles wirkt. Weil Gott euch nun auserwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, bekleidet euch auch mit barmherziger Zuneigung, mit Güte, Demut, Milde und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, müsst auch ihr vergeben. Doch das Wichtigste von allem ist die Liebe, die wie ein Band alles umschließt und vollkommen macht. Wir wünschen euch, dass der Friede, der von Christus kommt, eure Herzen regiert. Denn als Glieder des einen Leibes seid ihr zum Frieden berufen. Und seid dankbar. Gebt dem Wort von Christus viel Raum und lasst es seinen ganzen Reichtum in euch entfalten. Belehrt und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit. Und weil ihr Gottes Gnade erfahren habt, singt Gott aus vollem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Doch alles, was ihr tut und sagt, sollt ihr im Namen des Herrn Jesus tun und durch ihn Gott dem Vater danken. Glaube verbindet also nicht nur über Grenzen hinweg, über Grenzen der Herkunft oder der sozialen Stellung, über Grenzen der Hautfarbe oder des Geschlechts, sondern er verändert auch. Glaube verändert, indem er uns nicht so lässt, wie wir sind. Glauben heißt also auch im Vertrauen auf das, was Jesus tut, Grenzen zu überwinden, auch unsere eigenen Grenzen. Nicht nur die Grenzen jetzt zu anderen Menschen, sondern Grenzen auch, die wir selber bei uns wahrnehmen. Jetzt fällt auf, dass im Neuen Testament hier immer wieder etwas passiert, dass diese Veränderung immer beides ist. Es ist zum einen eine Chance. Du bist dazu berufen, Grenzen zu überwinden im Glauben. Und das geschieht nicht aufgrund deiner Kraft. Das geschieht nicht wegen deiner Disziplin. Das geschieht nicht, weil du das dir einredest und es unbedingt willst. Es geschieht, weil Jesus zu dir sagt, tu das. Weil Jesus für uns das getan hat. Deswegen ist das eine unglaubliche Chance. Es gibt die Chance, es darf etwas anderes anders werden in unserem Leben. Und zugleich ist das im Neuen Testament aber eben auch eine Aufgabe. Ich habe schon manches Mal gehört, dass Leute sagen, okay, wenn das so ist, dass Veränderungen in unserem Leben deswegen passieren, weil Jesus das tut und weil seine Kraft in uns gegenwärtig ist, dann passiert das alles automatisch. Es passiert quasi von selbst. Du kannst dich gar nicht dagegen wehren. Du setzt dich in deinen Sessel und liest Bibel und stehst plötzlich als Heiliger auf, bös gesagt. Nee, wenn das so wäre, dass das alles automatisch passiert, ohne dass wir irgendwo dabei gefordert sind, dann könnten wir uns den größten Teil des Neuen Testaments schlichtweg sparen. Wozu hätten dann Paulus und Petrus und all die anderen all die Briefe geschrieben? Wenn das alles von selber passiert, dann hätte man damit nach den Evangelien Schluss machen können und sagen, okay, und dann kommt dann hier Offenbarung und dann wissen wir, wie das Ende aussieht und die ganzen Ermahnungen dazwischen und die ganzen Anleitungen, wie wir das tun, können wir uns alles sparen. Das ist unnötig. Jetzt sind die aber gerade ein großer Teil des Neuen Testaments. Und damit wird deutlich, dass neben der Chance auch eine Aufgabe damit verbunden ist. Eine Aufgabe, wo wir herausgefordert sind, das zu tun, weil das eben nicht von selbst passiert. Und das ist jetzt gedanklich nicht so ganz einfach zu verstehen. Auf der einen Seite können wir es nicht machen. Das ist immer wieder ernüchternd, wenn wir meinen, das kriegen wir schon hin und fallen dabei auf den Bauch. Und auf der anderen Seite führt es dann manchmal zur Resignation, dass du sagst, ach Herr, verändere mich, Herr, schenke mir Geduld. Und er sagt, ja, ich gebe dir viele Gelegenheiten, wo du das üben kannst, Geduld. Und er sagt, nein, so habe ich es doch nicht gemeint. Leg doch einfach einen Schalter um und lass mich geduldig sein. Und er sagt, nein, ich möchte, dass du das lernst. Und so ist nun auch dieser Abschnitt eine Anleitung und eine Hilfestellung, wie das, was Jesus uns zusagt in seinem Wort, wie das nun Stück für Stück Wirklichkeit werden kann. Da ist zum einen ein alter Bekannter. Glaube heißt, Gottes Wort anwenden, ernst nehmen, was uns zugesagt wird und konsequent handeln, in Anspruch nehmen, was uns zugesagt wird, auch wenn es unserer Wahrnehmung widerspricht, haben wir gerade gesagt bei Galater 3. Ja? Bei unserer Rettung passiert das ja auch. Wenn Jesus sagt, ich vergebe dir deine Sünden, all das, was du angestellt hast, und du stehst vor Gott jetzt ohne Makel und ohne Tadel da, dann sagen wir, Herr, ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber ich glaube dir das. Und wenn Jesus sagt, und ich befähige dich jetzt, die eine oder andere Sünde so nach und nach abzulegen, dann sagen wir, das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann sagt er, doch, ich gebe dir aber trotzdem die Möglichkeit dazu. In Anspruch nehmen und konsequent handeln, was Gott uns zugesagt hat. Gebt dem Wort von Christus viel Raum und lasst es seinen ganzen Reichtum in euch entfalten. Ja, und belehrt und ermahnt euch gegenseitig in aller Weisheit. Das heißt nicht immer der lange Zeigefinger, du, so solltest das eigentlich so machen, sondern dass wir miteinander auf Entdeckungsreise gehen im Wort Gottes. Und dass wir uns einander aufmerksam machen. Und dass wir aus vollem Herzen mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern Gott loben und dadurch das Wort Gottes immer mehr in unserem Herzen verankert wird. Interessant ist ja, dass Paulus hier drauf weist und sagt, gebt dem Wort von Christus viel Raum und lasst es seinen ganzen Reichtum entfalten. Kann man das denn auch anders machen? Ich meine, wir haben ja so manches gezähmt, ne? Da haben wir einmal hier dieses Urviech, den Wolf, und da sagen wir, nee, dem wollen wir natürlich nicht begegnen. Der ist wild, der ist ungezähmt. Aber irgendwann, vor etlichen 1000 Jahren, haben Menschen angefangen, den Hund zu zähmen und ihn zu dressieren. Und ich frage mich, ob wir vielleicht im Lauf der Jahrhunderte, wo wir das Wort Gottes kennen, es vielleicht auch gezähmt und domestiziert haben. Dass es eigentlich nur noch zu unserer Beruhigung dient und wir uns schön saftig drauf ausruhen und sagen, ja, so schlimm wird es schon nicht sein. Dass wir für alles irgendwo eine Erklärung, eine Ausrede haben. Und stattdessen sollten wir vielleicht das Wort Gottes ruhig mal den Mut haben, auf uns anzuwenden. Meistens sagen ja dann Christen, ja wir stehen treu zu der Bibel. Und manchmal frage ich dann, zu welchen Bibelversen? Alle? Paulus schreibt an Timotheus, 1. Timotheus 6, ich will, dass alle Männer mit erhobenen Händen beten. Vorhin haben wir gebetet, ich habe keinen gesehen, der dabei die Hände erhoben hätte. Ja, jeder hat so seine Sachen, wo er sagt, ja, das machen wir bei uns nicht so. Ja, vielleicht sollten wir ganz mutig wieder mal hinschauen, wenn Jesus zum Beispiel sagt, ich habe euch gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Dann sagen wir das mit dem Hingehen, na, damit haben wir es nicht so. Wir halten es da lieber mit Apostelgeschichte 4. Der Herr tat täglich hinzu, die zur Gemeinde hinzugefügt wurden. Also setzen wir uns lieber in unsere Räume und warten, dass die Leute zu uns kommen. Denn wenn Jesus sagt, ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht, nein, das wollen wir ja nicht. Diese Leute sollen zu uns kommen. Und manchmal frage ich mich, wie lesen wir das Wort Gottes und wie sortieren wir das aus und zähmen das, was uns vielleicht beunruhigen möchte. Spannend, wenn wir mal ganz neu hinschauen. Petrus kannte auch das, was Jesus gesagt hat. Geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern aus allen Völkern. Inzwischen waren etliche Jahre vergangen, seit Jesus das gesagt hatte. Und Petrus ist da, wo er hingegangen ist, immer nur zu Juden gegangen. Und da muss Gott erst mit einem Tuch vom Himmel mit allerlei Getier da drin und durch einen Engel bei Cornelius ihn dazu bringen, dass er jetzt tatsächlich diesen gewagten Schritt geht und das Haus eines Nichtjuden zu betreten. Etwas, was im ganzen Alten Testament mit keiner Silbe verboten wird. Aber alle waren überzeugt davon, dass das natürlich nicht sein darf. Petrus sagt ja, ihr wisst, dass es Juden nicht erlaubt ist. Und ich würde sagen, Petrus, zeig mir doch bitte mal diese Bibelstelle. Zeig mir doch mal, wo das steht. Aber alle in Israel waren überzeugt, nein, mit Nichtjuden wollen wir uns nicht verunreinigen. Und Jesus hatte gesagt, geht hin in alle Welt. Und er sagte nicht, geht in alle Welt, ob ihr da Israeliten findet, sondern geht in alle Welt und verkündet es allen Menschen. Und so hatten sie in der Jerusalemer Gemeinde ja das Wort Gottes, den Auftrag Jesu gezähmt und haben gesagt, nee, also ganz so wollen wir es jetzt doch nicht. Es ist spannend, das Wort Gottes ungezähmt zu erleben und zu erleben, wie es uns herausfordert. Ganz praktisch wird Paulus dann in noch einen anderen Abschnitt hier in Kolosser 3. Er sagt, das Wort Gottes, das, was Jesus getan hat, die Veränderungen, die er bei uns bewirken will, da führt uns Gott gewissermaßen in die Garderobe und zeigt uns seinen Kleiderschrank. Jesus spendiert uns einen völlig neuen Kleiderschrank. Zieht jetzt das an. Galater 3 hieß es schon, ihr habt Christus angezogen und nun sagt Paulus hier, bekleidet euch jetzt also mit dem, was Christus sein Wesen ausmacht. Er sagt nicht, verkleidet euch. Ja, so hängt euch ein frommes Mäntelchen um und darunter bleibt er die gleichen, sondern dahinter das Bild, das da steht, ist, ihr seid durch den Geist Gottes neu geworden. Der Geist Gottes hat Neues in euch geschaffen. Und wenn ihr diese hohe Berufung, zu der euch Gott berufen hat, jetzt ernst nehmt, dann zieht euch jetzt auch die entsprechende Kleidung an. Ja, und dieses Bild gebraucht jetzt Paulus und sagt, wenn ihr eure Berufung bedenkt, zu der Gott euch berufen hat, dann zieht euch doch entsprechend an. Und er nennt hier einiges auch an Bekleidung. Bekleidet euch mit Barmherzigkeit, mit Güte, Demut, Milde, im Umgang miteinander, Geduld, ertragt einander, vergebt euch gegenseitig. Und der Gürtel, der all das zusammenhält, ist die Liebe, das Band, das alles umschließt, sozusagen der Gürtel, der die Kleidung daran hindert, gleich wieder runterzufallen. Und der Friede, der von Christus kommt und unser Herzen regiert. Das sind jetzt Verhaltensweisen, von denen Paulus sagt, das ist Christus anziehen. Und das kann man ganz praktisch tun. Jesus stellt uns seinen Kleiderschrank zur Verfügung und sagt, jetzt zieh doch an, was zu deiner neuen Berufung passt. Und wie macht man das? So wie man einzelne Kleidungsstücke ablegt und anlegt, so sagt Paulus, ist es auch mit dem, wo man die Ungeduld jetzt ablegt und die Geduld anlegt. Und dann kann man beten, Herr Jesus, eigentlich habe ich jetzt keine Geduld mit diesem Menschen. Und er nervt mich. Am liebsten möchte ich, nein, ich sage es jetzt nicht, aber du hast gesagt, dass bei dir genug Geduld da ist und dass ich in deiner Kraft jetzt hingehen kann und diesem Menschen mit Freundlichkeit begegnen. Und jetzt mache ich das, Herr Jesus. Amen. Das wäre zum Beispiel ganz praktisch. Vergebt einander. Das vergebe ich dem nie. Und Jesus sagt, nee, vergebt einander. Euch habe ich doch auch vergeben. Dir habe ich doch auch vergeben. Was ist, wenn ich bei dir sagen würde, das vergebe ich dir nie? Ja, der hat mich doch aber so. Und Jesus sagt so, und jetzt sprich ihm die Vergebung zu. Persönlich, wenn er dabei ist oder wenn er nicht mehr da ist, wenn du das nicht mehr kannst, weil er vielleicht gar nicht mehr hier ist, dann tu das in seiner Abwesenheit und sprich ihm die Vergebung zu. Und so eins nach dem anderen, Güte, Barmherzigkeit, Frieden. Ganz praktisch zum Beispiel, wenn mir auffällt, dass ich vielleicht vorschnell urteile über einen Menschen, dass ich mich von irgendwelchen Verhaltensweisen, von seinem Auftreten irgendwo ablenken lasse und ihn für einen unmöglichen Menschen halte. Und dann einfach sagen, Herr, ich möchte jetzt aber diesem Menschen in deiner Barmherzigkeit begegnen, weil du barmherzig mit mir umgehst. So ist also die Anwendung des Wortes Gottes. Der Glaube verändert, indem wir ablegen und anlegen. Zusammenfassend, was uns verbindet? Nicht die Herkunft, nicht die gleiche Schublade, in die man uns gesteckt hat, sondern im Glauben Grenzen zu überwinden. Das ist das, was die Nachfolger von Jesus ausmacht. Und das hat einmal damit zu tun, dass die Unterschiede überwunden werden, die zwischen Menschen sind. Dass der eine halt ganz wenig hat und der andere ganz viel. Und dass das nichts, keinen Unterschied ausmacht. Und dass in der Gemeinde der irgendwo 1.000 Euro im Monat verdient, nicht weniger zu sagen hat, als der zu 100.000 verdient. Und dass in der Gemeinde es keinen Unterschied macht, was für eine Hautfarbe jemand hat und was für eine soziale Stellung einer hat. Das ist das eine, das uns verbindet, Grenzen zu überwinden, aber auch die Grenzen, die wir bei uns selber feststellen. Ja, mit unseren Gewohnheiten, unseren Denkgewohnheiten, unseren Eigenheiten. Zu lernen, Herr, ich möchte diese Grenzen in deiner Kraft überwinden, weil dein Wort es sagt, dass es geht, dass du mir das zusagst. Und so ist die Gemeinde der Ort, wo wir gemeinsam im Glauben Grenzen überwinden, damit wir alles, was wir tun und sagen, im Namen des Herrn Jesus tun und all das, was wir miteinander tun und sagen, Gott, den Vater, ehrt und wir ihm darin danken. Amen.